1960 war Dimitri ein normaler Arbeiter in der Sowjetunion. Nichts Besonderes war an ihm zu sehen. Er lebte in einem Dorf, hatte eine Frau und zwei Söhne. In den Jahrzehnten zuvor sind fast alle Kirchen in seine Gegend geschlossen worden durch die Kommunisten, sodass die einzige Kirche, die noch offen war, 3 Tage lang zu Fuß zu erreichen war. Und er konnte deswegen nur einmal im Jahr mit seiner Familie in die Kirche gehen. Einmal im Jahr Gottesdienst feiern. Und irgendwann hat er es auf dem Herzen: Ich möchte, dass meine Söhne von Jesus hören, dass sie lernen, wie es ist, mit ihnen zu leben, mit ihnen zu gehen. Aber wie soll das geschehen, wenn wir so selten in der Kirche sind? Er hat seine Frau gesagt: Ich werde anfangen, einmal in der Woche mit ihnen durch eine Geschichte in der Bibel zu gehen, damit sie etwas davon hören. Und sie hat gesagt, wie Frauen so sind: Endlich kommst du auf die Idee. Ich bete schon seit Jahren, dass du so etwas tust mit unseren Jungs. Und so hat er angefangen, jede Woche eine Bibelgeschichte zu lesen und ihnen zu unterweisen im Wort. Er hat gesagt: Ja, ich bin kein Pastor, aber ich will trotzdem, dass sie etwas vom Wort Gottes wissen. Und irgendwann waren die Jungs so mitgenommen, dass sie dann auch die alten Lieder lernen wollten. Und so haben sie angefangen, auch zu singen zusammen und zu beten zusammen. Und die Nachbarn, so wie das im Dorf ist, haben das auch ein bisschen mitbekommen, dass sie immer singen, jede Woche, ist ein bisschen seltsam, sind auch dazugekommen. Und irgendwann sind es so viele geworden, dass es aufgefallen ist, dass die Polizei auch gekommen ist, wo dann 40, 50 Menschen bei denen sich zu Hause getroffen haben. Und hat gesagt: Das geht hier nicht weiter, ich habe hier eine illegale Kirche gegründet. Wie eine illegale Kirche? Ich bin doch kein Pastor. Das ist kein Gottesdienst. Wir lesen bloß die Bibel und beten zusammen und singen. Das hat den Polizisten ihn natürlich nicht abgenommen. Hat gedroht: Hör auf oder unangenehme Dinge werden passieren. Und als er dann nicht aufgehört hat, hat er seinen Job verloren, hat seine Frau auch ihr Job verloren und die beiden Söhne durften nicht mehr die Schule besuchen. So Kleinigkeiten, wie er das genannt hat. Und irgendwann kamen so 70, 90 Leute immer zusammen und die Polizei hatte genug davon. Sind in den Gottesdienst gekommen, haben ihn mitgenommen. Er ist 1000 Kilometer weiter entfernt in einem Gefängnis eingesperrt, wo er 17 Jahre verbracht hat, aufgrund seines Glaubens. Und er hätte in dieser ganzen Zeit gehen können, sobald er ein Stück Papier unterschreiben würde, dass er doch ein Agent des Westens ist, dass der christliche Glaube doch nur ein Vorwand ist, dass er irgendwie ein Spion ist, dass er nicht an Jesus glaubt. Und in diesen 17 Jahren hat er an seinen Glaube aber festgehalten, wurde dafür aber geprügelt und gefoltert und hast du nicht gesehen. Und er hat erzählt: Ich hätte meinen Glaube verloren, hätte ich nicht 2 Dinge gemacht. Und es war seine Gewohnheit, jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, aufzustehen und seine Hände auszustrecken Richtung Osten und ein Lied zu singen, Jesus zum Lob. Jeden Tag für 17 Jahre. Und er hat die andere Möglichkeit genutzt, die er hatte. Er hat versucht, überall, wo er ein Stück Papier finden könnte, würde er so einen kleinen Bleistift oder ein Stück Kohle nehmen und alle Bibelverse, die er sich irgendwie merken könnte, oder alle Lieder, alles, was ihm geistlich eingefallen ist, er würde das aufschreiben und dann an eine feuchte Säule in seine Zelle kleben. Und jedes Mal, als die Wächter vorbeigekommen sind und haben gesehen, da klebt ein neues Stück Papier, sie haben ihn rausgenommen und zusammengeschlagen. Das konnten sie nicht haben, konnten sie nicht tolerieren und er hat furchtbare Dinge da ausgehalten. Bis eines Tages sie zu ihnen reingekommen sind und haben gesagt, deine Frau ist gestorben und deine Söhne, die sind jetzt im Obhut des Staates. Und hat gesagt, ich muss jetzt raus. Sie haben mich gebrochen. Ich unterschreibe, was sie wollen. Dann haben die Wächter gesagt, okay, wir kommen heute Abend oder morgen Abend und wir werden alles vorbereiten. Und in der Nacht bekommt er irgendwie ermittelt vom Herrn, er sieht vor seinen Augen, wie seine Frau und seine beiden Söhne, die ohne ihn aufgewachsen sind, im Wohnzimmer sitzen, auf Knien und für ihn beten. Die beten einfach für ihn. Und er ist so gestärkt worden darin, dass als die Wächter wieder zurückkamen mit ihrem Papier, war nicht der kaputte Dimitri da, der alles unterschreiben wollte, sondern jemanden, der voll gestärkt war und gesagt hat, ihr habt mich angelogen, meine Frau ist nicht gestorben, meine Söhne sind nicht im Abhut des Staates. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Kurze Zeit darauf hat er das so geschildert, ich habe ein Geschenk von Gott bekommen, ich habe ein ganzes Blatt Papier gefunden im Gefängnis mit einem Bleistift daneben. Und er hat das natürlich ausgenutzt, das ganze Ding ausgefüllt und auch wieder an die Wand geklebt. Dann kamen die Wächter und haben gesagt, das reicht jetzt. Haben ihn aus der Zelle gezerrt und ihn diese Korridor entlang geführt, wo die Menschen gehen zu sterben, wo sie umgebracht werden. Und dann passierte etwas Erstaunliches. Er fing eine Stimme an und dann zwei Stimmen. Bis in diesem Gefängnis von 1500 harten Kriminellen ein Chorus ausgebrochen ist. Sie begann das Lied zu singen, das er 17 Jahre lang gesungen hat, wo sie ihn ausgelacht haben, wo sie ihm Essen entgegengeschmissen haben und auch Exkremente in seine Zelle, dass er aufhört zu singen. Sing diese 1500 harten Kriminelle dieses Lied, was er so lange gesungen hat. Und die Wächter haben ihn angeguckt und gesagt, wer bist du? Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Er ist danach, kurzer Zeit darauf, aus dem Gefängnis rausgekommen. Und ich erzähle gerne diese Geschichte. Aufgrund dieser zwei Sachen, die er gemacht hat, die ihn geholfen haben, an seinen Glauben festzuhalten. Denn es gab ein spektakuläres Moment, als er im Gefängnis war, als alle diese Leute gesungen haben und auch als er vor die Frage gestellt wurde, ob er jetzt dieses Papier unterschreiben will oder nicht. Aber er hat an seinen Glauben festgehalten durch die Kleinigkeiten, die er jeden einzelnen Tag gemacht hat, die vollkommen unspektakulär waren. Und da möchte ich, dass wir heute Abend drüber nachdenken, was wir in unserem Leben tun, um unseren Glauben zu erfrischen, dass wir daran festhalten. Denn vielleicht kommt kein Wächter zu uns und will immer, dass wir ein Papier unterschreiben, dass wir unser Glaube widerrufen. Aber wir haben auch trotzdem Herausforderungen im Alltag, wo das vielleicht untergeht. Wie wichtig der christliche Glaube in unserem Leben auch ist. Es war interessant zu sehen, in der Zeit, wo nicht so viel war und nicht so viel gearbeitet werden konnte, wo Menschen teilweise in der Quarantäne oder im Lockdown zu Hause gesteckt worden sind, wie viele Menschen in eine existenzielle Krise gelandet sind, weil sie nichts mehr hatten, so um sich zu beschäftigen. Es war so, was machen wir jetzt? Wir sind so gut als Menschen, besonders das deutsche Volk ist begabt damit, Zeit auszukaufen, gut zu nutzen. Wenn man zum Arzt geht, anstatt klebrige Zeitschriften zu lesen, dann hat man ein bisschen Arbeit mitgenommen oder man holt das Handy raus und schreibt ein paar E-Mails. Also jede Sekunde wird benutzt, um voranzukommen, um produktiv zu sein. Aber die entscheidenden Momente, wo wir einfach stille werden können und Erfrischung suchen können. Was passiert dann? Ich finde, diese Zwischenzeiten sind das Wichtigste im Alltag und wahrscheinlich auch zeigt das, was die Ausrichtung unseres Lebens ist. Denn was kommt heraus, wenn wir gerade auch keine Verpflichtung haben, oder was tun wir, wenn auch keiner zuguckt? Unser Leben ist oft darauf fokussiert, auf diese glorreichen Momente. Und wenn mein christlicher Glaube nur darauf bestehen würde, ich arbeite nur darauf hin, oder Mensch, wenn ich da auf der Kanzel stehe oder was weiß ich, wenn die spektakulären Dinge passieren, ich komme auch aus der Nähe von Hollywood und die Schauspieler dort, die wollen einen ermitteln, dass doch der Höhepunkt im Film, das ist doch da, der Punkt, wo alles entschieden wird. Wenn hart auf hart kommt, wenn es spektakulär ist und Funken fliegen und aber es sind doch, das sehen wir, was ganz anderes in der Bibel. Ein Chinese hat 500 Jahre vor Christus gesagt, jede Schlacht ist gewonnen oder verloren, ehe es zu kämpfen beginnt. Und die Bibel setzt einen ähnlichen Fokus. Wir gucken zum Beispiel David an, der in Kampf gegen Goliath gezogen ist. Und was hat er aber vor dem Kampf gesagt? Er hat sich nicht gestärkt oder alles Mögliche in dem Moment und gesagt, ja, ich werde ihn besiegen, weil ich jetzt in diesem Moment mutig bin, sondern er erzählte und David sprach, der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Das, was er gelernt hat und getan hat in der Zeit, lange bevor diese Schlacht passiert ist, hat entschieden, was an dem Tag passiert. In einem anderen Fall, Saulus, seinen Vorgänger, Saul hat sein Königreich verloren aufgrund, was vor einer Schlacht passiert ist. Er hat nicht gewartet auf Samuel, was er hätte machen müssen. Und ich möchte jetzt nicht zu viel bei Schlachten bleiben, aber doch der Text, den ich für heute ausgesucht habe, ist in Richter 7 und steht auch unmittelbar vor einer Schlacht. Und Richter 7, ab Vers 4, wo Gideon zusammengekommen ist mit den ganzen Kriegern und es soll ausgesucht werden, welche Krieger wollen oder sollen jetzt in die Schlacht ziehen. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten und von wem ich dir sagen werde, dass er mit mir ziehen soll, der soll mit mir ziehen. Und von wem ich dir sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mit dir ziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken, da war die Zahl derer, die geleckt haben, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lasse gehen an seinen Ort. Diese Männer wurden nicht nach den stärksten und den talentiertesten und den bestaussehendsten gesucht. Sie wurden ausgesucht aufgrund dessen, wie sie sich erfrischt haben auf dem Weg zur Schlacht. Gott hat diese Männer ausgesucht, abhängig von etwas komplett Banales. Was sie in ihrer Zeit tun, wo sie nicht darauf sind, eine Leistung zu bringen oder sich zu behaupten, sondern schlicht darin, wie sie sich vorher erfrischt haben. Und ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist, es gibt, um zu wissen, was dich erfrischt, es gibt keine Erfrischung ohne Ziel. Wenn du wissen willst, was dich gut erfrischen kann, musst du auch wissen, was dein Ziel ist. Immer wieder wird das christliche Leben als Wettkampf beschrieben, nicht Wettkampf, als Wettlauf. Und ich kann dir sagen, ich bin zwar kein Läufer, aber ich kann mir nicht vorstellen, vor einem Marathon, dass ein Döner zu essen zum Beispiel mich erfrischen würde. Es wäre etwas kontraproduktiv. Und wenn wir nicht wissen, was Ziel unseres Lebens ist, wie werden wir wissen, wo wir hingehen sollten, um uns Erfrischung zu suchen und zu holen. Das Zweite ist, ja, man muss diese Erfrischung suchen. Gott führt den Menschen hier zum Wasser, man muss ja auch trinken. Aber wir sollten auch Erfrischung suchen und nicht Ablenkung. Ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied. Wenn du durstig bist, wird dir kein Mittagsschlaf helfen. Vielleicht vergisst du für eine kurze Zeit, dass du durstig bist, aber wenn du wieder aufwachst, wirst du wissen, du hast nicht das getan, was nötig gewesen wäre. Kein Fokus auf Abschalten, ich muss einfach abschalten, ich muss alles ausblenden. Denn das macht entweder stumpf oder unzufrieden. Sondern dahin zu gehen, wo du dich erfrischen kannst. Und wie werden wir wissen, was gut ist für uns? Ich habe ein Zitat mitgebracht von einer Frau, Susanna Wesley, die Mutter von Charles Wesley und John Wesley, Gründer der Methodisten. Und sie hat eine Definition für Sünde mal gegeben. Und ich finde, das ist hilfreich, wenn wir aussuchen, was uns erfrischen kann in unserem geistlichen Leben. Sie hat gesagt, nehmen Sie diese Regel, was auch immer Ihre Vernunft schwächt, die Zartheit Ihres Gewissens beeinträchtigt, Ihren Sinn für Gott verdunkelt oder die Freude an spirituellen Dingen nimmt. Kurz gesagt, was auch immer die Stärke und Autorität Ihres Körpers über den Verstand erhöht, dieses Ding ist für Sie Sünde, wie unschuldig es auch an sich sein mag. Wir können Erfrischung durch die einfachsten Dinge suchen. Es kann ein Spaziergang sein, es kann eine Tasse Kaffee sein, es kann ein Gespräch sein, es kann ein kurzes Gebet sein. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Es kann durch das Gebet kommen. Ich habe von einem Prediger gehört und es hat mich sehr erwischt. Erzähl mir, wie dein Gebetsleben ist und ich werde dir erzählen, wie deine Beziehung zu Gott steht. Ich werde das nicht tun heute, keine Sorge, aber es hat mich erfasst. Es wird immer wieder, ich predige auch immer wieder über Gebet, aber wie oft tue ich das auch? Und das ist dann eigentlich der Schlüssel. Dritter Punkt ist, Gott gebraucht diejenigen, die ihm in unspektakulären Dingen widmen. In den Zeiten ihres Lebens, wo sie nicht drauf aus sind, irgendeine Leistung zu bringen. Daniel zum Beispiel, was hat er gemacht, weswegen er in der Löwengrube geschmissen worden ist? Er hat einfach gebetet. Er hat einfach nur gebetet. Nicht aus Protest, weil jetzt erstmal ein Gebot erlassen wird, dass keine anderen Götter angebetet werden sollen, sondern man liest in der Bibel, da steht, er ist zum Fenster gegangen und hat gebetet, wie er es gewohnt war. Er hat das nicht als Protest getan oder jetzt auf einmal, wo es hart wird, fange ich an, sondern das war seine Gewohnheit, das immer zu tun. Also wenn es bei David ist, beim Schafehüten, hat er gelernt, er kann Gott vertrauen. Ob es vor dem Fenster beten ist oder ob es Wasser lecken ist. Was tun wir in den unspektakulären Zeiten in unseres Lebens? Und ich möchte Sie auch euch einladen, ein unspektakuläres Ding zu tun. Und zwar einfach nur zu beten. Ich bin immer wieder unterwegs, weil ich gebeten werde von Christen, die verfolgt werden, die bedrängt werden, wie auch Dimitri. Bitte betet für uns. Betet für uns, wir brauchen das, denn Kraft fließt darin. Aber das Gebet ist ja nicht nur für diejenigen, für die wir beten, sondern auch für unser Leben, dient zur Frischung auch unseres Glaubens. Und wer etwas sehr Banales tun will, kann dieses Heft mit sich nehmen. Und einfach, da ist ein kleiner Gebetskalender drin, das einen immer wieder erinnert, das auch zu tun. zu beten. Ein kleines Anliegen für jeden Tag, wo man immer wieder damit konfrontiert ist, es ist so nötig, dass ich wieder hingehe, dass ich wieder Erfrischung suche, aber dass ich auch um Erfrischung und Erquickung bete für meine Geschwister. Wer dieses Heft empfangen möchte, da sind tolle Geschichten über verfolgte Geschwister drin. Das eine Verbundenheit auch schafft. Man kann dieses Kärtchen hinten ausfüllen und in dem durchsichtigen Kasten beim Ausgang schmeißen. Wer das einfach als Möglichkeit nutzen will, etwas Unspektakuläres zu tun.